Ich begrüße Sie und euch herzlich zum Gottesdienst am zweiten Advent. Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Herr, liebe Schwestern und Brüder, in dessen Namen wir Gottesdienst feiern, ist auf dem Weg zu uns. Darum begehen wir den Advent als Vorbereitung auf seinen Tag. Viel haben wir in der vergangenen Woche von Xaver gehört. In unserer Region sind wir Gott sei Dank von diesem Jahrhundertorkan verschont geblieben. Doch die Küstenbewohner haben die Urgewalt des Meeres mit voller Wucht zu spüren bekommen. Jesus benutzt im Lukasevangelium das Brausen und Wogen des Meeres als Bild für die umwälzenden Ereignisse, die mit seinem Wiederkommen verbunden sein werden. Bei den Menschen im Altertum, die nicht so gut befestigte Deiche und Schutzmaßnahmen hatten, wie es heute möglich ist, lösten die Naturgewalten ganz andere Schrecken aus als bei uns heute. Vielleicht waren die Menschen auf den Philippinen ganz nah an dieser Geschichte, an dieser Angst. Jesus sagt im 21. Kapitel des Lukas: Die Menschen werden vergehen vor Furcht, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. In unserer modernen Welt mögen es andere Kräfte als die Naturgewalten sein, die unser Leben völlig aus der Bahn werfen. Aber das Bild verstehen auch wir. Noch leben wir in dieser Welt aus Not, in Not und Schuld. Wir warten noch auf den Erlöser, der aber naht. In aller Trübsal unseres Lebens hören wir die Verheißungen, die uns mit Hoffnung erfüllen wollen und deren Einlösung wir geduldig erwarten dürfen. Bei Lukas sagt Jesus weiter: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Oder in einer anderen Übersetzung: Wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Diese Verheißung ist unser Wochenspruch am zweiten Advent. Ich wünsche uns allen einen solchen zuversichtlichen Glauben und festes Vertrauen darin, dass Christus, der Erlöser, kommt. Wir feiern in diesem Gottesdienst das heilige Abendmahl, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. In dieser Gemeinschaft am Tisch des Herrn wollen wir seine Gegenwart erfahren und uns im Glauben stärken lassen. Gott, sprich du in unsere Herzen und segne diesen Gottesdienst. Wenn Sie jetzt auf die Anschlagetafeln schauen, in der zweiten Zeile sehen Sie mehrere Zahlen. Schlagen Sie bitte die Nummer 711 auf, das ist der Psalm. Davon lesen wir im Wechsel gleich Teil 1 und 2. Und vorher, in der Mitte und am Ende, singen wir die Antiphon unter der Nummer 21. Die steht in der gleichen Zeile. Die brauchen wir auch. Gott segne diesen Gottesdienst.
Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Die Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Weil wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören, ihn im Gebet und Loblied anzurufen und Christi Blut und Leib zu empfangen, wollen wir uns vor Gott beugen und bekennen. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das wir getan und im Guten, das wir unterlassen haben, durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns ernstlich leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes Jesus Christus willen, der für uns starb, bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld und gewähre uns, dass wir dir dienen in einem erneuerten Leben zum Ruhm deines Namens. Amen. Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr die Vergebung der Sünden um Christi willen, so sprecht ja. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Machet die Türe hoch und die Tore in der Welt, dass der König der Ehre einziehe. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, am zweiten Advent bedenken wir dein Kommen. Du kommst hinein in unsere Welt, in das Weltgeschehen und in unser persönliches Geschehen. Wir bitten dich, komm du mit deiner Kraft, richte das Schwache auf, schenk uns Trost und Hoffnung, dass nicht die Angst siegt, sondern die Hoffnung, dass du, der Wiederkommende, auch der Heiland bist. Dir sei die Ehre, jetzt und auch in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns erheben und hören die Lesung für den heutigen zweiten Advent.
Die Lesung finden Sie bei Jesaja im 35. Kapitel. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein.
Wo zuvor die Schakale gelegen haben, sollen Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Halleluja. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Halleluja.
Halleluja.
In Einheit mit der gesamten Christenheit loben wir Gott mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Wochenlied Nummer 6. Ihr lieben Christen, freut euch nun und sammeln die Kollekte für die diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde ein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht geht es Ihnen so ähnlich wie mir in der Adventszeit. Draußen vor den Kirchentüren und oft auch in den Kirchen ist alles auf Weihnachtsmodus geschaltet. Besinnung, Freude, Freude, Besinnung, es soll alles schön sein. Aber die Adventszeit, die ist wie das Sandstreuen, wenn es geschneit hat. Das entschleucht uns nochmal und bremst uns ab. Wir sind nicht einfach auf der Schlitterpartie Richtung Weihnachten, wo alles schön und besinnungsvoll ist, sondern die Adventszeit nimmt uns hinein in die Zeit der Buße und der Umkehr. Wir haben es gerade bei der Einleitung von Frau Stricker gehört, vor dem zweiten Advent, das ist die Zeit, den Christen in besonderer Weise bedenken, der Wiederkunft Christi, der zweiten Ankunft am Ende unserer Zeit. Wie wird die aussehen? Damit beschäftigt sich unser Predigttext und auch die ganze Offenbarung, aus dem unser Predigttext stammt. Es sind die Worte aus der Offenbarung 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Ich lese uns den Text vor aus der Basisbibelübersetzung. So schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand wieder zuschließen, und wo er zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Ich kenne deine Taten, siehe doch. Ich habe vor dir eine Tür geöffnet und niemand darf sie zuschließen. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Sieh doch, ich schicke einige Leute, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber sie sind es nicht. Vielmehr lügen sie. Sieh doch, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an meinem Wort festgehalten, das dich standhaft bleiben lässt. Deshalb werde auch ich an dir festhalten. Ich werde dich von der Stunde bewahren, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Über die ganze Welt hineinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast. Denn niemand soll dir den Siegeskranz wieder wegnehmen. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Es kommt von meinem Gott her aus dem Himmel herab. Auch meinen eigenen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, das war der Abschnitt des Sendschreibens des Sehers Johannes aus der Offenbarung an die Gemeinde in Philadelphia. Es gibt 7 Sendschreiben in der Offenbarung. 7, das ist eine symbolische Zahl. 7, das bedeutet die Fülle, wenn es in der Bibel genannt wird. Es gibt 7 Tage, das macht die Woche aus. Und es gibt 7 Gemeinden und damit sind alle Gemeinden genannt. Interessanterweise sind von den 7 Sendschreiben 6 bestimmt, die mahnen, die zur Umkehr rufen, die auch etwas Bedrohliches in der Gemeinde zum Zuge bringen. Nur ein Sendschreiben, das, was wir gerade gehört haben, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia, lobt die Gemeinde und stellt dir ein gutes Zeugnis aus. Du hast festgehalten. Du hast festgehalten. Normalerweise denken wir, wenn jemand festhält, dann ist das eine starke Person. Aber dieses Sendschreiben nach Philadelphia macht etwas anderes deutlich. Es wird hier attestiert, dass die Gemeinde, die in der Bedrohung und in der Verfolgung ist, festgehalten hat, Aber nicht ihre Stärke wird erwähnt. Nicht, was sie alles so brillant leistet, sondern es wird ihr ein Zeugnis beschrieben, ein Zeugnis ausgehändigt. Und es wird gesagt, du hast nur eine schwache Kraft gehabt. Eine schwache Kraft. Nicht das Starke wird gelobt, sondern das Schwache. Am Ende der Zeit, wie es hier beschrieben wird, wo es darauf ankommt, dem wiederkommenden Herrn entgegenzugehen, wird die Gemeinde gelobt, die zugleich in ihrer Schwäche beschrieben wird. Du bist schwach gewesen. Und das hat mich dazu bewogen, dieses Miteinander so zu formulieren: schwach, aber gehalten, schwach, aber festhalten. Ich glaube, die Gemeinde in Philadelphia hat uns vieles zu sagen. Schwach, aber gehalten. Wir möchten gerne stark sein. Wir möchten gerne etwas schaffen, etwas leisten, in unserem Leben etwas bewegen. Und wenn wir schwach sind, dann versuchen wir das zu überspielen. Ich weiß nicht, ob das anzüglich ist, aber wie viel Kosmetika werden in diesen Tagen gekauft? Für Frauen, für Männer. Man muss gut riechen und vor allen Dingen, man muss gut aussehen. Wer gut aussieht, der hat Chancen auf Erfolg. Und unsere ganze Zeit, unsere Zeitgeschichte, ob es jetzt äußerlich ist oder innerlich, ist darauf ausgerichtet, wir müssen gut aussehen, schön sein und auch übertragen. Es muss gelingen. Wenn ich Konfirmandenunterricht habe und die Jugendlichen sehe, mit ihren 12, 13, 14 Jahren, und denke mir, was müsst ihr schon in euer Aussehen hineinpulvern? Welche Kräfte müsst ihr schon aufwenden, damit ihr euch wagt, euch der Menschheit auszusetzen? Das hat sich in den letzten Jahren verändert, so habe ich jedenfalls den Eindruck. Und das geht nicht nur den Teenies so. Wenn Erwachsene sich auf das freie Feld der Gesellschaft bewegen, dann müssen wir stark sein. Wie viele Chancen hat heutzutage noch ein Mensch, von dem man attestiert, dass er vielleicht im Berufsleben nicht mehr stark ist? Mit über 50 ist man abgeschrieben im Berufsleben, wenn man seinen alten Beruf verloren hat. Da kann man eine Fortbildungsmaßnahme nach dem anderen machen. Jeder halbwegs vernünftige Arbeitgeber wird sagen, der Lack ist bei der Person ab. Der ist nicht mehr genug belastbar für mich. Schwäche zählt nicht. Und ich bin bei weitem davon abzusagen, dass Schwäche an sich etwas Großes ist. Aber hier in diesem Abschnitt, in dem Philadelphia-Abschnitt, wird gesagt, Gemeinde, du bist schwach gewesen. Schwäche im geistlichen Sinne ist übertragbar auch von abzuleiten im menschlichen Sinne. Wenn Menschen schwach sind, dann sind sie angewiesen auf Hilfe. Schwache Christen sind angewiesen auf die Hilfe Gottes. Eine schwache Kirche ist angewiesen auf Gottes Geist. Eine schwache Kirche kann zu einer charismatischen Kirche werden, im Sinne von empfangen. Wo Menschen ihre Schwäche eingestehen und sie nicht übertünchen und überpudern müssen, da werden sie fähig, aus Kräften zu leben, die ihnen zuwachsen. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist der Gemeinde zu Philadelphia, die sie auch unterscheidet von all den anderen Gemeinden, die beschrieben werden. Du bist schwach gewesen und hast die Hände geöffnet, weil du wusstest, du brauchst Halt. Wo empfangen wir in unserer Schwäche Kraft? Wo erleben wir in der Gemeinde, dass wir schwach sein dürfen und beschenkt werden? Wo erleben wir, dass wir gebraucht werden, auch wenn wir vielleicht nicht alles können? Wo erleben wir, wie ein Stein zu dem anderen kommt und das Gesamte ausmacht? Du bist schwach gewesen, wird der Gemeinde in Philadelphia attestiert von dem erhöhten Christus. Aber ich habe das gesehen. Ich habe dich gehalten. Und das Zweite, was zu der Schwäche gesagt wird, ist, dass die Gemeinde, die schwach ist, sich festhält an der Stärke Gottes, an dem Bekenntnis. Schwache Menschen, die ein Gegenüber kennen, die können sich festhalten. Vielleicht überziehe ich das Beispiel, aber für mich sind Kinder an dieser Stelle etwas sehr Vorbildliches. Wenn ein Kind schwach ist, dann streckt es sich aus nach Hilfe. Dann geht es nicht mehr weiter. Dann will es die Hand haben. Dann bleibt es stehen und braucht Hilfe. Menschen, die sich vor Gott ihre Schwäche eingestehen und in Gott ein Gegenüber wissen, die wissen, dass sie ihren Halt und ihre Kraft bei Gott finden können. Da halte ich mich dran fest. Ich werde gehalten. Deshalb ist die Schwäche, die hier beschrieben wird, der Gemeinde von Philadelphia, keine Schwäche, die sie allen Kräften preisgibt, sondern die sie an Christus bindet, an Gott bindet. So wird Schwäche zur Bindungsfähigkeit, weil Schwäche ein Ausdruck ist dafür, ich brauche ein Gegenüber. Jede Beziehung, jede Partnerschaft, jedes Miteinander lebt davon, dass nicht nur Stärke zu Stärke kommt, sondern dass Schwächen sich ergänzen können und dahin Stärke erfahren. Ich brauche den anderen. Ich habe gerade von der charismatischen Gemeinde gesprochen. Das ist nicht die Gemeinde, bei der alles gelingt, aber in dem Gott sein Charisma, seine Gnadengabe hineinlegt in diese Gemeinde. Da blüht auch etwas auf. Da entsteht etwas Wunderbares. Schwäche vor Gott ist die Fähigkeit, Bindung aufzunehmen. Ich erwarte von Gott, dass meine Schwäche gefüllt wird. Und dann kommt es hier, wie es beschrieben wird in der Gemeinde zu Philadelphia, dass das Bekenntnis festgehalten wird. Und was hier beschrieben wird in der Gemeinde zu Philadelphia, ist alles andere als ein angenehmes Leben. Es geht dort um Verfolgung, es geht um harte Worte, um die Synagoge des Satans. Vermutlich war es so, dass die ersten Christen noch das Recht hatten, als jüdische Gemeinde Schutz zu gewähren. Und dieses Recht wurde ihnen aberkannt, weil sie nicht mehr zur jüdischen Synagogengemeinde gehören durfte. Sie waren auf einmal heimatlos geworden. Heimatlos. Viele Menschen auf dieser Erde sind heimatlos geworden. Sie müssten fliehen. Die Christen dieses Jahrhunderts, die mussten sich besinnen. Wo haben wir unser Gegenüber, unser Halt? Sind es die gewachsenen Beziehungen aus der Geschichte? Oder ist es der Halt, den Christus gibt? Das waren schwere Fragen, die bis ins Existenzielle gingen. Manche haben für das Bekenntnis, dass sie zu Christus gehören, mit ihrem Leben büßen müssen. Es geht nicht darum, um ein Heldentum hervorzubringen, um jeden Preis, sondern zu erkennen, wo die Kräfte des Glaubens liegen. Sie wachsen uns zu. Man kann das nicht konservieren. Vielleicht ist das deshalb so gefährlich, in einer Zeit zu leben, wo vieles so abgesichert ist. Wir wollen alles absichern. Unsere Lebensversicherungen, unsere Versicherungen vor Krankheit, vor Unfall. Ist es ja alles nicht schlecht und es wäre töricht zu sagen, kündige das einfach. Aber was passiert mit uns? Wir sichern uns ab und denken, in unserem Rahmen hätten wir alles geklärt. Und dann, vielleicht ist unser so festes Fundament, unsere festen Mauern, vielleicht sind sie das, was uns so einengt und nicht mehr fähig macht, auf das zu hören, was Gott in unsere Schwachheit hineinlegt. Vielleicht leben wir in gefährdeten Zeiten. Was uns gesagt wird im Brief an die Philadelphia ist, öffne dich in deiner Schwachheit vor Gott. Sei empfangender. Halte fest an dem, was Gott gegeben hat. Und dann wird hier ein Bild eröffnet, das so ganz außerhalb des menschlich Selbstverständlichen liegt. Es wird dann gesagt, dass Gott das neue Jerusalem vom Himmel herabbringen wird. Und dass diejenigen, die auf Gott vertrauen, wie Säulen im Tempel sind. Es wird hier ein Gegenentwurf entworfen, gezeigt, aufgezeichnet als das, was den Menschen so selbstverständlich war. Gott braucht die Schwäche derjenigen, die sich nach ihm ausstrecken, und er baut den Tempel Gottes, das Reich Gottes, die neue Welt mit diesen Menschen. Wie wunderbar, wie verrückt, wie unverständlich, wie visionär. Eine Gemeinde, Menschen, die in ihrer Schwäche auf Gott vertrauen, bilden den Tempel Gottes ab. Sie kriegen eine Berufung Gottes. Wie sieht das konkret aus? Was bedeutet das für uns? Stellen wir uns unserer Schwächen und unserer Grenzen. Überhöhen wir sie nicht. Zwischen dem ersten und dem zweiten Advent, zwischen der Ankunft des Kindes und der Wiederkunft Christi leben wir in diesen gefährdeten Zeiten. Das gehört zu unserer Existenz als Christenmenschen. Und gleichzeitig erleben wir als diejenigen, die sich öffnen, die Gnade Gottes, der uns hält und der uns festhält. So ist es nie unser Gewinn. So ist es nie unsere Sicherheit. So ist es nie das Erfolgsrezept, das wir weitergeben, sondern es führt Menschen immer in die lebendige Beziehung, in die Hoffnung, in das Vertrauen, in die Herausforderung. Da gibt es manche Wellen, manche Täler, manche Hügel. Das ist keine Weitergabe von To-Do-Listen, von dem, was man abhaken könnte, sondern es ist die Herausforderung, sich der Begegnung zu stellen. Ich lade Sie ein, lesen Sie mal diesen Abschnitt im dritten Kapitel der Offenbarung, wie diese Gemeinde beschrieben wird. Es wird ihr vieles zugemutet, aber es wird ihr auch vieles zugewiesen. So sieht Gemeinde der Zukunft aus. Eine schwache Gemeinde, die von der Kraft Gottes lebt, die gebildet wird, weil Gott das Schwache stärkt, weil die Menschen sich öffnen für Gottes Kraft. Ich will hier nichts huldigen nach dem Motto, lass uns doch alle so schön schwach sein. Das ist ja gar nicht die Sache. Es gibt unter uns viele, die ihre Stärken haben. Das ist ja auch gut so, die ihre Gaben und Fähigkeiten haben. Was mit dieser Schwäche ausgedrückt wird, ist, dass es nicht unser eigenes Verdienst ist, sondern wir von dem leben, was uns zugewiesen wird. Und wenn ich etwas gut kann und begabt bin, und ich nehme es als Gabe Gottes, dann wird es zum Geschenk für viele. Das ist damit gemeint. Und eine Gemeinde und mehr Christenmenschen, die von dieser Quelle her leben, die werden Leuchtboten. Da geht das Licht auf. Da wird es Advent in unserer Welt. Da spüren Menschen von dieser Liebenswürdigkeit der Güte Gottes. Siehe, ich komme bald. Wann das sein wird, das wissen wir Menschen nicht. Ob morgen der letzte Tag ist, ob es in 5 Jahren oder irgendwann ist. Aber wir leben in dieser Zwischenzeit, und dass Gott die Schwäche nicht verachtet, sondern dass er uns annimmt, dass er uns festhalten lässt an ihm, das ist der Trost des zweiten Advents. Dann können wir in Freude und gleichzeitig in Bescheidenheit erwarten, was auf uns zukommen wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bis zum ewigen Leben. Amen. Folgendes ist bekannt zu geben. Getauft wurde am letzten Sonntag Viola Rodeck und Carla Naumann. Und verstorben und kirchlich bestattet wurden in der letzten Woche Herr Hans-Joachim Kowitzke aus der Holbeinstraße im Alter von 90 Jahren. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du schenkst uns das Leben und du lädst uns ein, dir nachzufolgen. Wir bitten für die Kinder, die getauft worden sind, für Eltern und Paten und für uns als Gemeinde, dass wir den Glauben glaubwürdig weitergereichen. Und für die Trauernden bitten wir um Trost und um Hoffnung auf dein Leben, das größer ist als der Tod. Amen. Die Kollekte am letzten Sonntag ergab 190 Euro, im Ausgang und Klingelbeutel waren 267 Euro, vielen Dank. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für die Jugendkirche auf Zeit, ein Projekt unseres Kirchenkreises, an dem wir auch hier unsere Jugendlichen intensiv daran teilnehmen. Das soll es im nächsten Jahr auch wieder geben. Wo das sein wird, ist noch offen, aber das soll sein und dafür ist die Kollekte im Kirchenkreis bestimmt für die Aufgabe, für das Projekt Jugendkirche auf Zeit im nächsten Jahr. Jetzt gibt es eine ganze Menge Informationen. Ich zeige Ihnen mal was. Das sind alles die Flyer, die draußen, die da hinten liegen. Wenn ich Ihnen die alle vorlesen würde, würden Sie wahrscheinlich nicht glücklich sein, aber sehr informiert. Einiges mache ich ganz kurz. Sie merken, es ist einfach eine Fülle da. Bleiben Sie doch am Ende einfach nochmal vor dem Ständer und nehmen sich das mit, was Ihnen gut tut. Die Information aber noch, es gibt einige jetzt noch. Wichtig ist, am nächsten Sonntag gibt es den Mittagstisch, Abschluss in diesem Jahr, dann geht es erst im nächsten Jahr wieder weiter. Und hier steht schon eine ganze Riege von Informanten. Sie sollen alles ihr Teil sagen.
Herr Pfarrer Schulte hat es gerade schon gesagt, keine Uhrzeiten und damit bombardieren. Ich verweise Sie auf unsere Publikationen, denn wir haben einige interessante Kirchenmusikveranstaltungen. Beispielhaft die Atempause am kommenden Freitag mit Adventlichem aus der Ukraine mit dem Ensemble Beriska. Aber lesen Sie weiter in dem Kirchenmusik-Jahresprogramm und auch auf den Plakaten. Dankeschön.
Ich halte mich auch daran und zähle nur kurz auf, was wir machen. Heute Nachmittag der Imba-Jugendgottesdienst im Van-Hagen-Haus. Am Donnerstag die Weihnachtsparade für Jung und Alt ab 15 Uhr, genau. Imba sieht so aus. Oh, Flyer, deshalb heißt es Flyer. Die Weihnachtsparade sieht so aus, ab 15 Uhr zur Eröffnung des Kinderweihnachtsdorfes. Am Samstag gibt es ein Worship-Rock-Konzert im Jugendcafé, Eintritt frei. Und viele Talente sieht man bei der Gala im Parktheater am 18. Dankeschön.
Ich will es auch ganz kurz machen. Ich komme mit einer kleinen Bitte. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen schon gehört, dass jetzt nun schon zum dritten Mal die Adventsoase an der Fachhochschule stattfinden wird am 17., 18. und 19. Dezember. Und an dieser Stelle wollte ich herzlich einladen, man darf gerne Kuchenspenden machen, damit die Studierenden dann im Prinzip auch ein kleines verdauliches Zeichen des Lichts im Advent sehen. Weiteres kann man gerne mit mir klären.
Adventszeit ist Briefschreibezeit. Alles, was Sie dazu brauchen, können Sie gleich nach dem Gottesdienst unter der Orgel bekommen. Briefmarken mit weihnachtlichem Motiv, schöne Weihnachtskarten und damit das Schreiben nicht zur Qual wird, gibt es auch noch Plätzchen zu kaufen, die können Sie beim Schreiben essen.
So viel Bescheidenheit bei den Abkündigungen hätte ich gar nicht erwartet. Heute Nachmittag, 17 Uhr, macht hoch die Tür. Konzert hier mit Ernst Klar und dem Chor, das wollte ich doch zumindest noch bekannt geben. Andres, du bist gar nicht nach vorne gekommen. Hören in der Stille, ein Seminar im Februar. Und den Alpha-Kurs gibt es auch noch im Januar. Also von daher, das klingt hier fast so, als ob unsere Gemeinde ziemlich stark wäre, weil wir so viel Programm haben. Jetzt sage ich Ihnen mal etwas, wo auch Schwäche deutlich wird. Wir haben heute die Kinder bei uns. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Das ist ein Zeichen, weil wir auch gewisse Schwächen haben, weil der Kindergottesdienst momentan nicht so stark ist. Und die Mitarbeiter sind ausgelastet, um das Weihnachtsstück zu proben. Und die Kinder, die da jetzt nicht mitmachen können oder mitmachen wollen, die haben momentan keinen keine Herberge, keine kirchliche Herberge morgens. Und deshalb sind die bei uns dabei. Also auch da ist ein Zeichen von Schwäche. Ihr seid herzlich willkommen. Schön, dass die Kinder dabei sind. Aber wenn Sie mit Ihrer Stärke vielleicht sich einbringen wollen in bestimmte Arbeitsbereiche, es gibt genug, neben vielem, was wir tun, gibt es eine Gemeinde, wo jeder mit seinen Gaben sich einbringen darf. Von daher sind die Kinder auch herzlich eingeladen, beim Abendmahl, in der Abendmahlsrunde dabei zu sein. Sie werden gesegnet. Wir hören zusammen. Wir gehören zusammen und wir hören hoffentlich auch zusammen. So wollen wir jetzt miteinander Fürbitte halten, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern. Wir wollen uns erheben. Ich lade Sie ein, nach dem Ruf, komm auch zu uns, dieses aramäische Bekenntnis, das diesen Ruf aufnimmt, komm auch zu uns, Herr Jesus Christus, Maranatha, zu sprechen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, wohin du kommst, da kehrt Frieden ein. Da werden Menschen verwandelt, zu hoffen und zu lieben, sich zu freuen und sich geborgen zu fühlen. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Maranatha.
Komm zu allen, die erschöpft und abgestumpft sind, die nicht mehr an deine Liebe und an die Liebe unter den Menschen glauben können. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns.
Maranatha.
Komm zu allen, die ratlos sind und verzweifelt, die leiden und keine Hoffnung mehr haben, die sich ausgestoßen fühlen und nach Gemeinschaft sehnen. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Maranatha.
Komm zu den vielen alten und jungen Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben sehen, die nichts mehr mit sich und der Welt anzufangen wissen, denen alle Lebenschancen genommen sind. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Maranatha.
Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden leben, die grausamen, sinnlosen Kriegen ausgeliefert sind, die hungern und frieren und obdachlos sind. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Maranatha.
Komm zu uns, die wir uns danach sehnen, dein Lob gemeinsam mit einer Stimme zu singen, mit denen wir verbunden sind in unseren Partnergemeinden. Lass deine Liebe in uns Gestalt gewinnen. Darum bitten wir dich, komm auch zu uns. Maranatha.
Komm zu uns und erfülle uns mit deinem Frieden. Dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns vor dem Abendmahl das Lied Nummer 11, Wie soll ich dich empfangen, die ersten drei Strophen singen.
Thank you.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und
recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dass wir dich, allmächtiger Gott, barmherziger Vater, anbeten. Du bist gekommen in diese Welt als Kind, in Schwachheit. Und du wirst wiederkommen. Und wir bitten und sehen uns nach deiner Ankunft, dass du unsere Schwachheit stärkst. Und wir stimmen ein in den Lobgesang der himmlischen Heerscharen, die dich anbeten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, der verraten ward, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset alle davon. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihn den und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod und deine Auferstehung ist du aus dem Herrn. Und nun sende herab deinen Heiligen Geist, dass diese Gaben Brot und Wein uns wird, zu Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, dass wir Zeugen sein können in dieser Welt, in unserer Schwachheit, für deine Liebe, der du gekommen bist und der du wiederkommen wirst. Wir beten mit den Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Friede Gottes ist mit uns. Wir wollen einander ein Zeichen des Friedens weitergeben. So sind wir eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir feiern das Abendmahl hier mit Wein, haben auch einen Kelch mit Saft, geben uns einen Hinweis, wenn Sie einen lieber Saft nehmen möchten. Ich bitte Sie, in Gruppen zu kommen, ungefähr immer 5 Reihen, weil sonst wird das hier zu eng. Es kommt jeder dran, keine Angst. Wir singen während der Austeilung aus dem Lied 11 jeweils 2 Strophen. Jetzt zuerst die Strophe 4 und 5 aus Lied Nummer 11, wie soll ich dich empfangen? Und nun kommt.
Thank you.
Wir danken dir, himmlischer Vater, für diese Gaben, für Brot und Wein, für Saft, für Gemeinschaft, für deine Kraft, die in uns Schwachen wirkt. Dafür ehren wir dich und preisen dich. Wir singen gemeinsam noch einmal: Seht auf und erhebt eure Häupter, Nummer 21. Und so geht. Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewig nicht da. Es segnet euch, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. einen gesegneten zweiten Advent und wenn Sie noch Lust haben, das Kirchcafé hat auch geöffnet.